Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Es geht nicht darum, möglichst tief einzutauchen in diese Unterwasserwelt. Denn das größte Farbspektakel, das bietet sich schon nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche. Denn dort, da erreichen die Sonnenstrahlen noch die Riffe mit ihren Korallen und mit ihren Algen. Entsprechend bunt und entsprechend lebhaft geht es dort zu. Wir finden Fische in allen Farben dieser Welt. Wir finden Meeresschildkröten und Muränen. Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Nahrungsaufnahme sind sie alle auf das Riff angewiesen. Und das alles, das können wir auf unseren Tauchgängen wenige Meter hinunter ans Riff beobachten.
Allerdings ist diese Idylle bedroht. Korallen bleichen aus und sehen aus wie weiße Skelette aus Kalkstein. Der Klimawandel, er zeigt sich im Ozean deutlich. Die Temperaturen steigen an, Korallen sterben. Kann die Forschung das Korallensterben aufhalten? Soll sie das? Und wenn ja, wie?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Wir sprechen heute über das Paradies der Taucher, das Great Barrier Reef, Weltnaturerbe. Was passiert genau, wenn dort die Temperaturen steigen? Kann man die Veränderung auch hören? Warum sehen die Korallen kurz vor ihrem Tod fast am schönsten aus? Und was ist davon zu halten, wenn Wissenschaftler Gott spielen mit Schneekanonen? Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Und all das erklären wird uns heute Guido Meyer, eigentlich als Wissenschaftsjournalist auf die Raumfahrt spezialisiert. Jetzt nimmt er uns mit ans Great Barrier Reef nach Australien. Guido, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Lucy.
Warum hast du mir dieses Thema jetzt mitgebracht?
Naja, Raumfahrt, der Weltraum und die Unterwasserwelt sind gar nicht mal so unähnlich. Du schwebst in beiden Fällen. Es gibt auch die Redensart von Outer Space und Inner Space. Outer Space als die Schwärze des Alls, Unendlichkeit, und Inner Space halt die Unterwasserwelt. Mhm. Und wenn du tauchst, dann schwebst du halt im Wasser, so wie Astronauten im freien Weltall schweben. Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt, ein ganz banaler Fakt eigentlich. Aber man kennt diese zwei Drittel als Normalmensch eigentlich gar nicht.
Du tauchst selbst, Korallenbleiche, hast du das auch schon mal selbst gesehen?
Leider ja. Vor den Florida Keys kann man das ganz gut beobachten. Key Largo zum Beispiel gilt so als das Mekka des Tauchsports weltweit. Da kann man Bootstouren mieten, man fährt raus ans Riff. Und da kann man halt sehen, dass die Korallen, die ja für ihre bunten Farben bekannt sind, wirklich die Farben verlieren. Korallen sind sehr empfindliche Tiere, die möchten eigentlich, dass immer alles so bleibt, wie es immer schon war. Das betrifft vor allem den Wärmegrad des Wassers. Also wenn es wärmer wird, wenn der Ozean so um 1-2 Grad steigt, dann verlieren die Korallen schon ihre Farben. Und wir wissen, das passiert momentan. Die Meerestemperaturen steigen weltweit. Und das heißt, die Korallen verlieren die Farben. Das heißt, sie bleichen aus, daher der Name, und sie sterben ab. Und zurück bleibt eine, ich habe es gesehen, ziemlich farblose und ziemlich trostlose Unterwasserlandschaft. Man kann fast sagen, ein Friedhof einzigen Lebens. Das Gegenteil von dem, wie es eigentlich aussehen sollte.
Hast du deinen Tauchschein auch in Florida gemacht?
Nee, der Tauchschein, der nennt sich Open Water Diver, also das ist die Grundstufe von Paddy. Den habe ich gemacht in Australien mit Grund, wie ich sagen dürfte, weil wirklich das Great Barrier Reef das Nonplusultra des Tauchsports ist.
Also da hast du als Einsteiger auch gelernt?
Genau, dort eine Woche, du hast 3 Tage im Klassenraum, also Theorie, und dann geht's mit dem Boot raus ans Riff und dann wirst du ins kalte Wasser geschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes, und musst zeigen, was du kannst. Und das habe ich gemacht an der Ostküste Australiens in Queensland. Early Beach heißt der kleine Ort, und da gab's eben eine Tauchschule,
ja. Ich bin ja nun selbst gar keine Taucherin, habe da auch gar keine Ambition jemals zu gehabt. Von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, was das Great Barrier Reef für Taucher so besonders macht. Kannst du das mal erklären?
Ja, aber wir können auch jemanden fragen, der da wohnt, nämlich mein Tauchlehrer sozusagen, Martin Johansen. Er ist Tauchschullehrer von Island Divers, so heißt die Tauchschule, eben in Early Beach. Das ist ein ganz kleiner Ort im nördlichen Teil der Ostküste Australiens in der Nähe von Townsville, und der weiß, warum das Riff so schön ist.
It's the largest living thing in the world. It's a mixture of many different forms of corals. There's lots of different colors, extremely diverse marine life around the reef. supports a large number of species of fish and all the other types of marine creatures that live around the reef. Can be seen from space, apparently. It's special to a lot of people that come to visit it because it's not available in a lot of places. It's only here in North Queensland.
Das Gespräch haben wir auf dem Tauchboot aufgenommen. Wie unschwer zu hören war, glaube ich, an der Wind- und Wellenatmo im Hintergrund. Martin Johansen sagt, das ist das größte Lebewesen der Welt, das Great Barrier Reef. Eben eine Mischung aus den verschiedensten Korallenformationen, die auch ein sehr breites Spektrum an Farben abdecken. Und alle denkbaren Meereskreaturen kann man dort sehen.
Welche?
Wir haben Haie gesehen, wir haben Meeresschildkröten gesehen, wir haben Mondfische gesehen, also Sachen, die man im Mittelmeer, sag ich mal, nicht so schnell sieht. Das war schon einzigartig und das gibt's in diesen Ausmaßen eben nur von Nord-Queensland.
Also im Osten Australiens, wie lang ist denn das eigentlich?
Also das gesamte Riff, das geht von Harvey Bay aus 2000 Kilometer Richtung Norden, ich sag's nochmal, 2000 Kilometer, also bis nach Papua-Neuguinea rauf, also wirklich ziemlich lang. Die Fläche, die es umfasst, ist eine 250.000 Quadratkilometer groß und manche sagen, es sei das einzige Lebewesen, das vom Weltraum aus mit bloßem Auge zu erkennen ist. Lebewesen halt, weil das Riff ja lebt und man kann es als ein großes Lebewesen zusammenfassen. Noch ein Wort zum Namen vielleicht, Great Barrier Reef. Diesen Namen hat es von einem Seefahrer erhalten, nämlich von Matthew Flinders. Der suchte 1802 eine Passage durch die See vor Queensland und stieß dabei auf das Riff, kam nicht weiter und sprach dann seitdem davon von der großen Barriere, dem Great Barrier Reef.
Hat er denn auch die ganzen Farben und so und das alles auch entdeckt sozusagen und das weitergegeben, dass es dort das gibt?
Nee, für ihn war es ja halt eine Barriere. Er kam mit dem Schiff nicht weiter, also er hat es gehasst. Ja. Es gab auch noch keinen Tauchsport damals. Also heute würde man wahrscheinlich sagen Great Coral Reef oder so, aber damals stand es halt im Weg, deswegen Barriere.
Jetzt haben wir schon mal so ein gutes Bild vom Great Barrier Reef. Wir reden gleich ganz ausführlich über die Korallenbleiche dort. Jetzt haben wir hier bei Synapsen in der vorletzten Folge über Ozeanversauerung gesprochen. Und da habe ich gelernt, nicht für jeden Organismus sind steigende Temperaturen gleich schlimm. Wie ist das bei Riffen?
Die Frage ist noch offen, man weiß es nicht so recht. Es ist wie beim Menschen, einige vertragen die Hitze gut und andere vertragen sie nicht so gut. Was festzustehen scheint, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Temperatur und Lärmpegel.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, das habe ich auch Elizabeth Fournier gefragt. Sie ist Meeresökologin am Center for Conservation Bioacoustics an der Cornell University in Ithaca, das ist im US-Bundesstaat New York. Und auch sie habe ich nach dem Zusammenhang zwischen Temperatur und Lärmpegel gefragt.
The ocean is a very noisy place. Most animals underneath the ocean will make some sort of sound. Fishes will produce sounds. They grunt and chirp and hum and whistle. And it's one of the sounds that we use to indicate that an area is alive.
Also der Ozean ist ein sehr lauter Ort, sagt sie. Die meisten Tiere unter Wasser machen nämlich Geräusche. Die Fische brummen und sie chirpen und sie summen und sie pfeifen. Und all diese Geräusche verraten uns eben, aha, das Riff ist belebt, also ein gutes Zeichen. Man kann sagen, eine regelrechte Kakophonie von Geräuschen, die alle gar nicht zusammenpassen.
Nicht so wie bei Ariel, bei Walt Disney, wo ja auch alle singen unter Meer. Daran musste ich nämlich gerade denken, dass es so laut ist.
Nee, nicht singen, brummen, chilpen, summen und pfeifen.
Also viele Geräusche bedeutet gleich ein intaktes Ökosystem. Heißt das dann, dass weniger Geräusche bedeutet ein schlechteres Ökosystem, weil es wärmer geworden ist? Im Meer oder wie muss ich das verstehen?
Das ist die eine Sichtweise genau, aber es gibt noch eine Lärmquelle und deren Auftreten widerspricht dieser Theorie so ein wenig und das ist das Knallen der Krebse.
Also, dass das von Krebsen kommt, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Das hört sich wirklich so an, als würde man die Pfanne auf dem Herd stehen haben und was brutzeln. Warum machen das Krebse?
Das habe ich auch gedacht, dass das so klingt. Und warum Knallkrebse diese Geräusche machen, das habe ich auch Elizabeth Fournier gefragt.
Snapping shrimp very rapidly open and close their pinchers. And it creates something called cavitation, in that it creates a vacuum, an empty space between their pinchers, which cultivates a bubble. And then when they snap their pinchers shut, it will snap that bubble, it will pop it, which is what makes the sound.
Genau, so geht das. Die Knallkrebse öffnen und schließen ihre Scheren in sehr schnellem Wechsel. Und dabei entsteht für kurze Zeit eine Blase, also ein winziger Hohlraum im Wasser. Mhm. Und schließen dann die Krebse ihre Scheren, dann bringen sie durch dieses Schließen die Blase mit einem Knallgeräusch zum Platzen.
Kommunizieren Krebse auch durch diese Geräusche?
Auch die Frage ist noch nicht ganz beantwortet. Einige sagen ja, andere sagen, das ist so eine Art Revierverteidigung. Sie wollen also einen auf Macho machen und zeigen, ich habe die größten Scheren, ich kann den meisten Krach machen. Und wieder andere sagen, das ist so eine Art, also wenn der Pfau sein Rad schlägt, so wollen die Krebse halt Weibchen gewinnen, indem sie halt möglichst viel Krach schlagen. Also noch viele offene Fragen rund um die Knallkrebse.
Also schon eine Art von Kommunikation.
Irgendwo wahrscheinlich mit Sicherheit, ja. Zumal es noch Meeresbiologen gibt, die auch diesen Fragen nachgehen. Mhm. Einer heißt Aaron Mooney, er forscht in Massachusetts an den sogenannten Woods Hole Oceanographic Institution. Er nimmt seit 8 Jahren diese Geräusche, die wir gerade gehört haben, die nimmt er auf, und zwar in der Karibik, in der Gegend rund um die amerikanischen Jungferninseln. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass es in wärmeren Karibikregionen lauter zuging als in kälteren. Das heißt, die Tiere machen mehr Krach dort, wo es wärmer ist, als da, wo es kälter ist. Mhm. Und dem Verhalten wollte er im Labor auf den Grund gehen.
Was hat er gemacht? Wie hat er das gemacht?
Ja, er hat die Krebse eingefangen, hat sie in 3 verschiedene Aquarien gesetzt. Eines mit 10 Grad, einem 20 Grad, einem mit 30 Grad Wassertemperatur.
We noticed there was a real correlation between the temperature in the water and the snapping shrimp pattern. So the snapping shrimp snap rates would increase when temperature increased and snapping shrimp patterns would decrease when temperature decreased.
Also, sie haben festgestellt, die Meeresbiologen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Wassertemperatur und dem Verhalten der Knallkrebse. Jetzt ist die Frage, welchen Zusammenhang? Ja, sie öffnen und schließen ihre Scheren öfter, wenn die Temperatur steigt, und sie knallen seltener, wenn sie sinkt.
Heißt das dann, dass die Krebse regelrecht aufblühen und aktiver werden, wenn die Temperatur steigt?
Das könnte man so sehen, es könnten aber auch Verzweiflungstaten sein. Das kommt eben darauf an, warum sie das machen. Ob sie die Weibchen begeistern wollen oder ob sie auf Nahrungssuche sind oder ob das Knallen einfach eine Stressreaktion ist. Also ist noch nicht ganz geklärt. Auch dazu hören wir nochmal Elizabeth Fournet.
It's complicated. We aren't actually quite sure what the implications are. It isn't necessarily an indication that they are happier. So that they are snapping more doesn't necessarily mean that they are going to have increased reproductive success or that they will prevent predators from coming. All indications seem to point to the fact that this increase in snap rate is involuntary, that the shrimp cannot control how they respond to the temperature.
Also einige Meeresbiologen glauben, dass die Shrimps die Knallkrebse eben gar nicht kontrollieren können, wie schnell sie die Scheren öffnen und schließen, wie schnell sie also snappen und knallen. Es ist kompliziert. Dass sie häufiger knallen, steht nicht unbedingt im Zusammenhang mit einer gestiegenen Vermehrungsrate zum Beispiel und auch nicht mit einer erfolgreicheren Abwehr gegen Fressfeinde. Kann sein, muss aber nicht. Forscher glauben, dass diese erhöhte Knallrate eher unfreiwillig passiert und dass die Krebse eigentlich gar nicht selbst kontrollieren können, wie sie auf diese Temperaturveränderung reagieren sollen.
Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Feld. Darf man dann das Fazit ziehen, Guido, wenn die Krebse lauter knallen, könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass es für die Korallen zu warm wird?
Ja, denn die Korallen bevorzugen es in der Tat kälter oder zumindest so, wie es derzeit ist, kein Temperaturanstieg. Und damit bevorzugen sie es aus der Knallkrebsperspektive leiser.
Ein super spannender Nebenaspekt. Ich würde mich aber jetzt gerne mit dir auf die Korallenbleiche stürzen. Guido, was steckt da für ein biochemischer Prozess hinter?
Also,
Knallerfrage gleich am Anfang.
Ja, oder? Ich versuche es mal simpel zusammenzufassen, ohne Chemie. Wie der Name schon sagt, die Korallen werden weiß, deswegen bleichen. Und diese schönen bunten Farben, die man so kennt, die verlieren sie halt dann. Aber noch besser erklären, auch chemisch einwandfrei erklären, kann das Jörg Wiedenmann vom Coral Reef Laboratory der Universität von Southampton in England.
Man muss sich zunächst vor Augen führen, dass Korallen Tiere sind. Die Koralle an sich, dieser Organismus, der dieses Kalkskelett aufbaut, ist ein Tier und das lebt in Gesellschaft mit mikroskopisch kleinen einzelligen Algen, die in dem Gewebe der Koralle sitzen.
Und diese Algen sind ganz wichtig, weil diese Algen es sind, die den Korallen eben ihre prächtigen Farben normalerweise verleihen.
Also die gehören zusammen.
Genau, eine Symbiose. Die Algen, das sind ja Pflanzen, produzieren per Photosynthese halt Sauerstoff und Zucker für die Korallen, wie das Pflanzen halt so machen. Und im Gegenzug bekommen sie halt von den Korallen einen geschützten, sicheren Lebensraum, geschützt vor Fressfeinden. Dazu nochmal Jörg Wiedenmann.
Das ist eine sehr fest etablierte Symbiose. Das heißt, die beiden Partner können in aller Regel nicht mehr ohne einander leben. Diese Symbiose zwischen den Algen und den Korallen ist leider sehr zerbrechlich. Und da reicht es aus, wenn die Temperaturen nur 1 Grad über der Maximaltemperatur liegen, dass die Symbiose anfängt auseinanderzufallen. Und das geschieht in der Regel dadurch, dass die Algen unter dem Temperaturstress nicht mehr richtig funktionieren.
Was meint er mit nicht mehr richtig funktionieren?
Also normalerweise produzieren die Algen Sauerstoff und den gewinnen sie aus dem Kohlendioxid, der im Meerwasser gelöst ist. Mhm. Ist es aber jetzt zu warm, also steigen die Ozeantemperaturen, dann fangen die Algen an zu schmollen, würde ich es mal ganz menschlich ausdrücken. Sie beschweren sich, sie stellen eine aggressivere Art von Sauerstoffradikalen her, mit denen können aber die Korallen nichts anfangen. Diese Radikalen, die greifen sogar die Zellstrukturen der Korallen an, also sie beschädigen sie, sind so eine Art Gift für die Tiere, für die Korallen. Deswegen müssen die Korallen sie loswerden. Sie stoßen also diese aggressiven Algen ab. Und wenn die Algen weg sind, ist die Farbe auch weg. Also ohne Algen verlieren die Korallen ihre Farbe und auch die Nährstoffe, die normalerweise von den Korallen produziert werden, erklärt nochmal Jörg Wiedenmann.
Auf diese Art und Weise kommt dieses gebleichte Erscheinungsbild der Korallen zustande und daher kommt der Ausdruck Korallenbleiche. Häufig, wenn die Korallenbleiche stattfindet, sieht tatsächlich das ganze Riff weiß aus. Also wenn man aus der Luft diese Riffe anschaut, dann zeichnen die sich als weiße Flächen auf dem Wasser ab. Und wenn man unter Wasser taucht, sind die Korallen tatsächlich in manchen Fällen fast schneeweiß.
Heißt das dann, wenn die so schneeweiß sind und ja ihre Farbe verlieren, ist das gleichzusetzen mit, die Korallen sind tot?
Ja, das dachte man bisher. Man dachte bisher, Bleichen ist das Todesurteil. Aber nun haben die Meeresbiologen entdeckt, dass Korallen sich auch wieder erholen können, selbst wenn dieser Bleichprozess schon fortgeschritten ist. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Temperaturen nur für kurze Zeit höher sind als normal. Also quasi so ein Peak und nicht ein generelles Ansteigen der Temperaturen. Dann schwenken die Korallen um, man glaubt es kaum, von weiß auf Neonfarben.
Man findet dann sehr starke Blautöne, sehr starke Pinktöne. Die Korallen können sehr grün leuchten oder auch extrem starke Orangetöne entwickeln. Und was wir jetzt in dieser Studie feststellen konnten, war, dass die Koralle anfängt, unter bestimmten Bedingungen diese eigenen Pigmente in ungeheuer starkem Maße zu produzieren, um einen Teil des Sonnenlichts abzufangen. Und unsere Experimente lassen vermuten, dass das die Funktion hat, dass die Wiederbesiedlung der Koralle dadurch erleichtert wird.
Wow, das heißt, die Korallen drehen richtig auf, damit es weitergeht?
Was du aufdrehen nennst, nennen die Experten Wiederbesiedelung. Ja. Das heißt, die Algen kommen also zurück. Es kommen teilweise Algen aus dem Ozeanwasser zurück und besiedeln die Koralle wieder. Teils fangen aber auch die restlichen Verbliebenen, der harte Kern sozusagen, die noch in der Koralle verblieben sind, die fangen wieder an zu wachsen innerhalb der Koralle.
Leben die Korallen dann weiter oder ist das umsonst?
Das hängt von den Algen ab, quasi den Lebensrettern der Korallen. Wenn die Algen schnell zurückkommen und die Koralle wieder besiedeln und auch die Nährstoffe für die Koralle wieder produzieren, dann ist es nochmal gerade gut gegangen. Aber wenn das nicht passiert, dann nützen auch die Neonfarben nichts und dann stirbt die Koralle. Es ist aber schwer zu sagen, in Prozenten, in wie vielen Fällen das gelingt und wann es nicht gelingt. Aber es ist zumindest, das Neonfarbene ist kein Todesurteil, es kann auch mal gut gehen.
Mhm. Guido, wir reden nun viel über die negativen Auswirkungen des Klimawandels, die erforscht werden. Wird denn an kurzfristigen Maßnahmen zum Schutz der Korallen geforscht?
Das wird es. Und wir hören hier im Hintergrund schon so ein Geplätscher und Gemurmel in der Ferne. Das ist der Arbeitsplatz von Madeleine van Oppen. Auch sie ist Meeresbiologin und sie forscht am Australischen Institut für Meereswissenschaften, AIMS, ebenfalls in Queensland, da wo man so schön tauchen kann.
Es bietet sich an.
Genau. Und hier geht es nun um die von dir erwähnten Gegenmaßnahmen. Bei ihrem Labor stehen ebenfalls Aquarien, nicht nur 3, sondern Dutzende, große, kleine, halbgefüllte, randvolle, mit kaltem Wasser, mit wärmerem Wasser. Das heißt, in jedem dieser Aquarien sind die Lebensbedingungen für die Korallen ein bisschen anders. Und in jedem dieser Aquarien züchtet Madeleine van Oppen Korallen. Und das macht sie aus folgendem Grund.
Climate change is occurring extremely fast. It suggests that the rate of climate change is faster than the rate at which corals can adapt. I mean, there is some evidence that adaptation is occurring in nature, but at the same time, we lose corals so rapidly that it appears it's not happening fast enough to keep pace with the rate of climate change.
Also alles geht zu schnell, sagt Madeleine van Oppen. Der Klimawandel geht extrem schnell voran. Das Tempo der Ozeanerwärmung ist zu hoch, als dass die Korallen sich daran anpassen könnten und überhaupt mithalten könnten. Es gibt zwar teilweise auch so eine Art natürliche Anpassung an steigende Ozeantemperaturen, aber das reicht nicht. Die Korallen sterben trotzdem zu schnell weg. Sie kommen mit der Geschwindigkeit des Klimawandels derzeit einfach nicht zurecht.
Aus unserer Synapsenfolge über die Ozeanversauerung habe ich mitgenommen, dass sich der Klimawandel besonders auf die Reproduktion von Arten negativ auswirken kann. Gilt das für Korallen auch?
Ja, solange es den Korallen halt gut geht, vermehren sie sich, halt solange sie mitkommen mit den steigenden Temperaturen. Aber irgendwann war es das dann. Wenn sie absterben, dann gibt es auch keine Vermehrung mehr. Und seit mittlerweile 10 Jahren beobachtet Madeleine van Oppen, dass ihr die Korallen sozusagen wegsterben, bevor sie überhaupt Gelegenheit hatten, sich an höhere Temperaturen zu gewöhnen. Also an Ozeanwasser, das 1-2 Grad wärmer ist, als es bisher war. Die Evolution ist halt zu langsam für den Klimawandel. Also, hat sie sich gedacht, müsse man ihr, also der Evolution, eben etwas nachhelfen. Und dieses Prinzip nennt sich Assisted Evolution. Auf Deutsch vielleicht so viel wie unterstützte oder assistierte Evolution.
The main idea of assisted evolution is to speed up the rate of naturally occurring evolutionary processes. So basically, in simple words, we were speeding up the rate at which corals or their associated microbes adapt to increasing seawater temperatures.
Also Madeleine van Oppen sagt, die Idee hinter dieser sogenannten assisted evolution ist es, die Rate natürlich vorkommender Mutations- und Selektionsprozesse künstlich zu beschleunigen. Sowas gibt es ja immer, dass durch Mutation Veränderungen entstehen. Das dauert aber halt zu lange. Und das wollen sie jetzt beschleunigen. Die Biologen wollen die Zeit verkürzen, binnen der sich Korallen und ihre Mitbewohner eben an diese steigenden Ozeantemperaturen gewöhnen und anpassen.
Das klingt jetzt alles gerade noch ein bisschen theoretisch. Was genau haben die denn da ausprobiert?
Also, es gibt Experimente, die Biologen liegen teilweise nachts auf der Lauer und warten darauf, dass die Korallen laichen. Die müssen sich ja auch vermehren, die geben dann Eier und Spermien ab, die steigen im Wasser nach oben. Aber das Ganze ist nur einmal im Jahr, deswegen muss man genau diesen Termin vorher berechnen und dann da campieren im Labor sozusagen und gucken, was passiert.
Die müssen ja klein sein, oder?
Die sind winzig klein, man kann sie aber sehen, wenn man sie mit einer Taschenlampe anstrahlt, dann kann man ganz kleine Pünktchen da aufsteigen sehen. Und die werden dann abgeschöpft. Normalerweise steigen die auf und dann ganz oben treffen die sich dann und befruchten sich und machen Korallenbabys. Aber die Forscher wollen halt die abschöpfen, denn die haben andere Pläne.
We are crossing different species. So the different species will have diverged in their genomes over time as they were isolated from one another. And then when you bring those divergent genomes together in one individual, so when you make a hybrid, you bring together new genes. And so you make new gene combinations. And some of those new gene combinations will lead to traits that might be beneficial on the seawater temperature increases.
Also wir haben es gehört, die Absicht ist, man will eben die Arten kreuzen. Man möchte nicht immer, dass dieselben Arten sich fortpflanzen. Das dauert halt zu lange. Man möchte die Arten kreuzen, die eben am widerstandsfähigsten sind. Die nächste Generation weicht dann stärker von der Generation vorher ab in ihrem genetischen Bauplan. Hybriden nennt sich das, also sozusagen künstlich kreierte Vermehrungskorallen. Diese Hybriden vereinen dann die Eigenschaften ihrer Eltern in sich. Und einige dieser Kreuzungen führen zu Korallen, die womöglich, die hoffentlich widerstandsfähiger sind gegenüber diesen steigenden Wassertemperaturen. Und mit diesen stärkeren Korallen züchten die Forscher dann die nächste Generation heran.
Ja, es klingt so ein bisschen, als wenn sie die Superkoralle heranzüchten wollen. Für mich klingt es eben so, dass sie die Korallen manipulieren. Was genau ist denn mit widerstandsfähiger gemeint?
Es ist genau das, es ist manipulieren. Das ist so, wie man, wenn man Hunde kreuzt sozusagen, was ja natürlich auch nicht passieren würde. Oder wenn man Löwen und Tiger kreuzt, die in der Natur sich auch gar nicht begegnen würden. Das Ziel ist eben, dass sie länger durchhalten, die Korallen. Nicht nur die Korallen selbst, sondern eben auch die Algen auf den Korallen.
Und wie lange wollen Sie das machen?
Sie machen es seit 10 Jahren. Sie machen das Jahr für Jahr.
Auch schon?
Sie machen
Jahre
das,
schon.
Ja, ja, bisher aber nur Labortests. Sie machen das Jahr für Jahr. Das gilt so lange, bis eben die ultimative, die Superkoralle sozusagen gefunden ist. Sie wollen eine finden, die keinen Stress bekommt, wenn das Wasser um sie herum ein paar Grad wärmer wird, die eben nicht dann die Algen abstößt. Und ja, 10 Jahre lang Eier und Spermien sammeln, 10 Jahre lang auswählen und kreuzen. Und 2019 hat Ames, also dieses Labor in Queensland, zum ersten Mal die Genehmigung bekommen, diese Hybriden jetzt hinauszubringen aufs Great Barrier Reef.
Ja, und? Wie hat es geklappt? Haben die Korallen überlebt?
Es ist gemischt gelaufen, würde ich mal sagen.
We have last year begun with small field trials of the hybrids. That experiment didn't go that well. We had a lot of mortality, so we are repeating it this year. But it's been delayed first because there was a bleaching event and then because of COVID. So they're still in the lab and we haven't been able to take them out, but that will happen soon, hopefully.
Also Madeleine van Oppen nimmt es mit Humor. Die Meeresbiologen haben vergangenes
Jahr... 10 Jahre Arbeit, ne?
Ja, und trotzdem noch Humor, genau. Ja. Aber sind eben jetzt kurz davor. Sie haben versucht, die Hybriden auszusetzen. Das Experiment war aber nicht so erfolgreich. Ein Teil der Tiere ist gestorben, also ein Teil der Korallen. Sie wollten es dieses Jahr wiederholen. Im Frühjahr kam dann aber eine weitere Korallenbleiche am gesamten Great Barrier Reef oder in großen Teilen des Riffs ihnen in die Quere. Und dann kam Corona ihnen in die Quere. Deswegen sind derzeit noch die Korallenhybriden in ihren Aquarien im Labor. Sie konnten noch nicht ausgesetzt werden, aber sie hofft, dass das bald passieren wird.
Ich habe ja eben gerade schon gesagt, Manipulation habe ich es genannt. Für mich klingt das ja ein bisschen abenteuerlich und auch fragwürdig, was da gemacht wird, weil da ja ethische Fragen auch eine Rolle spielen. Was ich meine ist, darf der Mensch Gott spielen und Lebewesen erschaffen, solange bis sie seinen Wünschen entsprechen? Und in dem Fall ja auch sozusagen so, bis wir ein Lebewesen haben, das mit dem Klimawandel zurechtkommt. Da müssen wir uns vielleicht nicht um den Klimawandel kümmern, weißt du, ganz böse gesagt.
Ja, gute Frage, die ich mir gar nicht anmaße zu beantworten. Ich habe sie auch Madeleine van Oppen gestellt und sie hat mir eine ziemlich klare Antwort gegeben. Sie sagt, ja, der Mensch darf das.
I rather have a functional reef, perhaps where we have manipulated to some extent, than not having a reef at all. We're not claiming that assisted evolution or other bioengineering methods will take away the need for strong action on climate change. In the end, the only way to save coral reefs is to deal with climate warming. Assisted evolution and other approaches are really only methods to buy time until the world actually deals with climate warming so that we still have some coral left that can then be used to regrow and restore coral reefs.
Also lieber hat sie Madeleine van Oppen ein funktionierendes Riff, das manipuliert wurde, als gar keins, sagt sie.
Klare Aussage. Aus der Aussage. Perspektive ja auch ganz nachzuvollziehen.
Ja, dennoch gibt sie zu, dass Assisted Evolution kein Ersatz für anstehende Klimaschutzmaßnahmen sein wird. Der einzige Weg zur langfristigen Rettung der Korallenriffe ist überhaupt, den Klimawandel zu stoppen. Diese Methoden derzeit, die kaufen nur Zeit, damit überhaupt noch Korallen da sind, mit denen sich die Riffe dann restaurieren lassen.
Aus der Binnensicht der Forscherin kann ich das total gut nachvollziehen. Trotzdem finde ich es ein bisschen schwierig, dass wir quasi in den genetischen Bauplan von Organismen so weit eingreifen wollen. Da stelle ich mir halt die Frage, gibt es vielleicht auch biologische Nachteile?
Es gibt durchaus Skeptiker, die dieses Verfahren kritisieren und sie sagen, dass es passieren könnte, dass dann künftig wir zwar noch Korallen am Riff haben, aber nur starke sozusagen, dass dann die Korallenhybriden, also die starken Survivor-Superkorallen, die bisherigen Arten verdrängt haben werden. Das kann natürlich passieren. Man muss aber betonen, dass dieser Versuch jetzt, der am Great Barrier Reef derzeit läuft, das Aussetzen der Korallenhybriden, das überhaupt zum ersten Mal gemacht wird. Keiner weiß so genau, was passieren wird. Und der Ausgang ist völlig offen. Und einer der Paläobiologen, die ja gerade über diese Entwicklung nachdenkt, das ist der Wolfgang Kiesling von der Uni Erlangen. Einer von denen, die den Überblick haben, wenn es darum geht, solche Eingriffe in die Natur etwas historisch einzuordnen.
Tatsächlich in der Natur wurde das noch nicht versucht. Und gerade Australien hat viele Beispiele vorzuweisen, dass das gehörig schiefgehen kann. Stichwort erst Kaninchen einführen, damit die Jäger jagen können und dann hinterher Füchse, um die Kaninchen in Zaum zu halten, die natürlich alles machen, nur nicht Kaninchen jagen, weil es viel leichtere Beute gibt. Diese Beispiele zeigen, wie gefährlich es ist, in der Natur genetische Großexperimente durchzuführen.
Ja, genau, es kann gefährlich sein. Und es gibt eben ethische Bedenken. Und danach habe ich ihn auch gefragt, was hält er von dem Vorwurf, den man bisweilen hört, du hast es eben angesprochen, dass es heißt, die Menschen würden dann Gott spielen.
Wir spielen jetzt schon seit Jahrhunderten Gott. Bei Pflanzen züchten wir eben seit Hunderten von Jahren die Superpflanzen. Das an sich ist nicht verwerflich. Ja, man muss vorsichtig vorgehen, wenn man dann in die Natur das umsetzt. Aber versuchen müssen wir natürlich alles. Jetzt die Riffe einfach aufzugeben, das können wir uns auch nicht leisten. Und Assisted Evolution ist eben ein Baustein. Man muss es vorsichtig versuchen, aber wenn man es nicht versucht, dann wird man es in ein paar Jahren oder Jahrzehnten bereuen.
Also trotz meiner Kritik würde ich natürlich auch nicht sagen, man darf die Riffe einfach aufgeben. Finde es aber trotzdem ein bisschen fragwürdig. Wie siehst du das denn, Guido?
Ich sehe das genauso. Er hat schon recht. Es gibt einerseits, andererseits. Aber wenn man vor die Wahl gestellt wird, ob man die Riffe aufgeben soll oder ob man nur einige wenige Korallen sozusagen durchfüttern soll, auch wenn es die stärkeren Korallen sind, die andere Arten verdrängen, dann würde ich auch sagen, lieber ein paar Korallen als gar keine. Lieber ein paar weniger bunte, schöne Korallenarten als ein gebleichtes, totes Riff.
Gibt es noch andere Ansätze, den Korallen Linderung zu verschaffen?
Es gibt so einige. Wir können noch einen uns vornehmen, der ebenfalls im australischen Bundesstaat Queensland spielt. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der von dort aus, eben von Queensland aus, mit einem Boot 100 Kilometer hinaus fährt aufs Riff. Das Riff liegt nämlich soweit, das dauert ein bisschen, immer da hinkommt. Und er beschießt, nicht lachen, Lucy, er beschießt die Wolken mit einer Schneekanone.
Was?
Ja. Klingt ein bisschen nach James-Bond-Film, aber ist ernst gemeint. Es ist Daniel Harrison. Ja. Er arbeitet am National Marine Center an der Southern Cross University. Southern Cross ist das Kreuz des Südens, also das Sternbild, das quasi als Logo für Australien steht. Und er fährt dann von Townsville, diesem Ort in Queensland aus, regelmäßig mit seinem Boot, mit der MS Riverside Marine, hinaus aufs Riff. Und das Besondere an dem Boot ist, auf diesem Boot oder auf dem Schiff, ist schon ein bisschen größer, auf diesem Schiff steht eine Art Schneekanone.
We pump seawater and we atomize that seawater to very, very, very tiny little particles. Each of the nozzles on our machine, just each one single small nozzle produces about a trillion particles per second from about 0.3 milliliters of water. So just that the tiniest little cube of water gets atomized into a trillion droplets every second.
Also das Verfahren ist, Forscher pumpen zunächst Wasser aus dem Ozean in die Maschine. Ist ja quasi ein grenzenloser Vorrat an Ozeanwasser um sie herum.
Ja.
Und diese Turbinen, Nozzles nennt er das, verfeinern es dann.
Ja, so richtig, ja, so große Maschinen. Also, und damit schießen die einfach raus.
Genau,
also, diese klingt diese ein bisschen Maschine? Witzig auch, ne? Also es ist jetzt nicht so seriös. Klingt es auf den ersten.
Doch, es ist seriös, ich habe es gesehen. Diese Turbine ist so groß wie ein Mensch. Ist eine Zerstäuberdüse, das ist gemeint mit Nozzle. Und ja. Aus einem einzigen Liter Wasser, das wird so weit verkleinert, dass so mehrere Billionen Tropfen Wasser pro Sekunde da ausgestoßen werden. Also ganz, ganz fein. Aber das Entscheidende in diesen Tropfen ist nicht das Wasser und auch nicht die Größe. Die haben ja alle Salzkristalle in sich. Es ist ja Salzwasser aus Ozeanwasser. Und diese Salzkristalle oder diese Tropfen mit den Salzkristallen werden dann von der Schneekanone, in Anführungszeichen, die auf dem Boot steht, hoch in die Luft geschossen, also übers Wasser hinaus. Sie werden so über dem Ozean verteilt. Ja, und dann warten die Meeresbiologen darauf, dass der Wind den Rest tut und dann diese Tröpfchen bis hinauf in die Wolken trägt.
When clouds form over the ocean and the air is very clean, that those clouds are not as bright as if there were more little salt crystals for the cloud droplets to condense onto. But if you provide more cloud condensation nuclei, these tiny little salt crystals, then the clouds actually brighter.
Also die Idee dahinter ist, wenn sich Wolken über dem Ozean bilden, aber die Luft an sich klar ist, dann sind diese Wolken nicht so hell, als wenn mehr Partikel in der Luft umherfliegen. Das ist der eine Bestandteil. Hinzu kommt, auf diesen Partikeln, die in der Luft umherfliegen, da können dann die Wassertröpfchen aus den Wolken kondensieren. Also aus dem Wasserdampf werden dann richtig flüssige Tropfen. Und steht diesen Wassermolekülen nun mehr Material in Form von Salz zur Verfügung, auf dem sie sich ansammeln können, dann hellen die Wolken auf.
Geht es darum, dass die Wolken über dem Wasser heller werden? Was genau soll das bringen?
Also die Idee ist, dass wenn der Wasserdampf, aus dem ja Wolken bestehen, wenn der Wasserdampf in Kontakt mit Salz kommt, also mit dem Salz aus dem Meerwasser, dann werden die Wolken insgesamt heller, weil die Wassermoleküle der Wolken auf den Salzkörnchen kondensieren, also flüssig werden. Das macht die Wolken insgesamt heller. Das würde auch mit anderem Material funktionieren. Man könnte auch Staub oder Sand nehmen, aber Salz ist nun mal sozusagen als Rohstoff überall da im Ozean. Jetzt ist die Frage, warum ist es gut, dass die Wolken heller werden?
Ja, eben. Wofür brauchen wir das?
Ja, die Meeresbiologen haben oder glauben herausgefunden zu haben, dass helle Wolken mehr Sonnenlicht reflektieren. Oder andersherum, es kommen weniger Sonnenstrahlen durch bis aufs Wasser. Also die reflektieren mehr Sonnenlicht, die hellen Wolken, es kommen weniger Sonnenstrahlen durch und das wiederum heißt, dass der Ozean weniger stark aufgeheizt wird.
Our research the last couple of years has led us to believe that this is the case over the reef during the periods of bleaching. During the summertime when the bleaching occurs, the air coming in onto the reef is very, very clean air with not very many particles in it. And so that's why we think that this could make a difference to help cool down the reef during those times when it's bleaching.
Genau, das ist die Idee. Die Forschungen haben gezeigt, dass es meistens im Sommer zu den Korallenbleichen kommt. Im Sommer ist es heißer.
Im australischen Sommer.
Im australischen Sommer, also bei uns Winter, genau. Dann ist es dort unten heißer und die Luft über dem Wasser ist klarer. Und mehr Salz in der Luft könnte also im Sommer einen Unterschied machen und dann das Bleichen aufhalten, weil das Wasser eben nicht so aufgeheizt wird.
Und hat das jetzt die Korallenbleiche abmildern können?
Soweit sind sie noch nicht. Sie haben jetzt die ersten Tests gemacht. Es ging bislang nur um das Abkühlen des Ozeanwassers. Also sie haben das Wasser aus dem Ozean entnommen, haben das zerstäubt und die Tröpfchen hergestellt und ausgestoßen. Also sie haben die Technik sozusagen ausprobiert.
Ja.
Ob jetzt der gewünschte Erfolg eintritt, also die Wolken heller werden und weniger Sonnenstrahlen durchkommen, das muss sich erst zeigen. Das wollen die Meeresbiologen bei den kommenden Tests dann überprüfen und gucken, ob wirklich Wolken heller und Ozeanwasser kälter wird.
This is the very, very first time that anyone's ever tried to actually go out and take seawater and actually generate these particles. We're going to build a machine 10 times more powerful over the next couple of years. In 4 years' time, we hope to do that experiment where we'll look at the clouds with satellites and we'll also fly an aeroplane through the clouds to measure the changes.
Also der Meeresbiologe Daniel Harrison erklärt, dies sei das erste Mal gewesen, dass jemand dieses Verfahren überhaupt ausprobiert habe, also Ozeanwasser anzusaugen, daraus Tröpfchen zu machen und das dann in die Luft zu sprühen. Er bastelt derzeit an 10-mal stärkeren Maschinen. Mhm. Die sollen eine Fläche von mehr als 400 Quadratkilometern Wasser abdecken. Das reicht noch lange nicht fürs ganze Barrier Reef, aber ist schon mal ein großes Experiment. Und dann sollen in den nächsten 4 Jahren diese Tests gemacht werden und dann sollen Flugzeuge in der Luft und Satelliten aus dem Weltraum diese Veränderung in den Wolken sozusagen von oben beobachten.
Ja, aber das frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Also man knallt es in die Luft und man wird ja nicht sofort sehen, dass die Wolken heller werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Man könnte das heller werden der Wolken relativ schnell feststellen, aber die Frage ist, geht es dann weiter? Also führen diese hellen Wolken dazu, dass weniger Sonnenstrahlen durchkommen und das Ozeanwasser nicht mehr so aufgeheizt wird?
Und wie lange hält diese Erhellung?
Da ist noch viel zu tun. Es ist auch nicht direkt ein Eingriff ins Klima. Da gibt es ja auch Befürchtungen, ob der Mensch das Klima so...
Ja, natürlich, das klingt ja erstmal so. Wenn ich mich an Wolken ranmache, dann klingt das ein bisschen so, als wenn ich mich da einmische ins Klima.
Ich würde es mal rechtfertigen, indem ich sage, man will den Klimawandel ja aufhalten, man greift ja eher ins Wetter ein. Es ist ja mehr Wolken, sind ja mehr ein Wetterphänomen. Mhm. Mehr Wolken, weniger Wolken, Regen, kein Regen, hellere Wolken, dunklere Wolken. Aber es ist offen. Also ich kenne auch noch keine Reaktion anderer Forscher, die sagen, das ist eine ganz tolle Idee oder das wird niemals funktionieren. Man muss abwarten, ob es funktionieren wird. Aber ich denke, hier gilt das Gleiche wie eben bei den Korallenhybriden, die wir vorher besprochen haben und die Frage, ob der Mensch Gott spielen darf. Mhm. Es ist vielleicht dann doch besser, etwas zu tun, was geringe Nachteile haben mag, als gar nichts zu tun und das Korallensterben einfach hinzunehmen. Wenn ich mal Christian Lindner zitieren darf, es ist vielleicht besser, schlecht zu helfen, als gar nicht zu helfen.
Gut, okay. Kann man auch drüber diskutieren.
Das stimmt.
Aber lass uns mal weitermachen. Guido, nochmal ein Gedanke. Könnten solche kurzfristigen Maßnahmen dann eigentlich nicht auch dazu führen, dass wir als Gesellschaft auch die Bedrohung durch den Klimawandel nicht mehr ernst genug nehmen und eben nicht mehr an langfristigen Maßnahmen arbeiten?
Wenn wir das falsch verstehen, dann kann das passieren, Lucy. Aber es ist kein Entweder-Oder. Also beides muss sein. Wir müssen die aktuelle Krise, wir müssen die aktuellen Symptome lindern, das Krankheitsbild sozusagen. Und trotzdem müssen wir uns auch ans Grundübel machen und dafür sorgen, dass wir diese kurzfristigen Maßnahmen gar nicht mehr brauchen bald. Und das Grundübel ist halt die steigende Temperatur im Ozean. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, ach guck, das bisschen Herumdoktoren, das wirkt, deswegen ist das Grundübel jetzt gelöst. Mhm. So ist das nicht. Das langfristige Korallensterben wird uns begleiten, solange die Temperaturen in den Ozean steigen.
Jetzt in der Corona-Pandemie ist es ja nicht möglich, nach Australien zu kommen. Es gibt ein Einreiseverbot. Guido, träumst du aber nochmal davon, einmal ans Great Barrier Reef zu reisen?
Nein, das überrascht dich jetzt wahrscheinlich. Ich möchte beim nächsten Mal auf die andere Seite des 5. Kontinents, an die Westküste. Da gibt's auch ein schönes Riff, das Ningaloo Reef. Da war ich noch nie. Aber da gibt's Walhaie, die größten Fische der Welt. Und die würde ich auch gerne mal sehen.
Okay, das überrascht mich jetzt wirklich. Vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke in diese wirklich faszinierende Unterwasserwelt gegeben hast.
Gerne.
In 2 Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen@ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.